Erschöpft, gestresst und ständig überreizt. Viele Frauen verzweifeln an ihrer Mutterschaft. Das ist ja hier oft Thema bei uns. Manchmal macht ihnen aber nicht der Alltag des Lebens so schwer, sondern eine unerkannte Neurodivergenz. Auch Natalia Lamotte, Doula und vierfache Mutter, erfuhr erst spät von ihrer ADHS, aber dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Ist es bei neurodivergenten Menschen schon unter normalen Umständen kein einfaches Leben, sind neurodivergente Mütter nochmal vor ganz anderen Herausforderungen. Natalia, die gemeinsam mit ihrer Schwester die Schwesternherzen-Doulas bildet, hilft aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen anderen neurodivergenten Müttern weiter. Zum Beispiel in dem Buch Chaos, Kinder und Konfetti. Wir freuen uns, dass sie genau über das heute mit uns spricht.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Natalia.
Hallo.
Hallo. Ich habe es durchgearbeitet, dein Buch. Und wer jetzt auf das Bild sieht, sieht viele bunte Zettel im Buch drin. Ich habe mich super drin wiederfinden können in diesem Thema. So, man ist irgendwie die ganze Zeit so halbwegs durchs Leben gekommen. Es war nicht immer leicht, aber man dachte, man ist schon irgendwie selber schuld oder kriegt es halt einfach nicht genug gebacken. Und die Mutterschaft hat dann alles noch mal so krass auf den Kopf gestellt, dass man sich dann irgendwann mal fragen muss, was stimmt mit mir nicht? Und wenn ich es richtig ausgelesen habe, ist es dir ähnlich gegangen. Magst du mal davon erzählen?
Auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer so interessante, spannende Geschichten zu erzählen. Oder also wenn ich jetzt an mein Studium denke, führten da auch viele verschiedene Wege irgendwie zum Ergebnis. Es gab schon immer viele Stories, aber es ging gut am Ende. Also ich habe es geschafft, mich dann irgendwie zu orientieren, auch wenn ich überfordert war zu Beginn. Und dann, als ich dann Mutter wurde, war ich völlig geschockt, wie überfordert ich war und wie schwer mir Sachen fielen. Und da kommt aber auch noch ein bisschen dieser Mythos hinzu, dass man das so aus dem FF können muss. Also ich hatte irgendwie auch so eine Erwartung, dass ich das kann, muss ich können, weil ich bin ja Mutter und das bin ich ja qua Geschlecht fähig, das alles leisten zu können. Und das hat mich sehr geschockt, also diese Erwartung versus Realität. Und dann natürlich auch mein Verhalten. Ich fühlte mich nicht wie ich eine erwachsene Frau irgendwie erwartet hätte. Ja, ich dachte mir, okay, ich bin sehr oft wie diese Kinder. Und das kann doch so nicht sein. Das ist doch bei anderen bestimmt anders. Also das waren so die Sachen, also emotional und auch auch so von, also an was ich alles denken musste oder nicht gedacht habe, was ich alles vergessen habe. So, das waren so die größten Herausforderungen, waren Chaos. Und die Emotionen, wo ich mich vorher schon echt stabil fühlte. Also da hatte ich das Gefühl, ich war eine sehr, also wurde auch so beschrieben im Freundeskreis, ich war so die Entspannte. Und da war ich plötzlich nicht mehr. Gar nicht so.
Ich finde das einen total guten Vergleich, weil mir ist genauso gegangen. Man muss doch irgendwann mal erwachsen werden. Diese Erwachsenen, die haben doch alles so auf, hier in Tirol sagt man so auf Zuz, also so auf Strecke irgendwie. Also alles läuft nach Plan und die Rechnungen kommen rein und dann werden die auf die Küchentheke gelegt und dann werden die bezahlt und dann werden die in einen Ordner geheftet. Also jetzt mal so ganz Ordner, exemplarisch für, wie ich mir Erwachsensein vorgestellt habe. So läuft das ab. Das hat alles seinen Plan an und ich warte noch drauf, wann dieses Erwachsensein kommt.
Same. Ich warte auch.
Wird nichts mehr, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich warte nicht mehr wirklich. Ich habe mir jetzt so, bin jetzt, versuche, das ist ja auch immer so schön, wenn man sagt, ich akzeptiere jetzt. Also das ist bei mir immer ein Prozess. Also ich akzeptiere jetzt, ist immer, funktioniert mal besser, mal schlechter. Mal bin ich da sanfter und besser im Akzeptieren. Und mal denke ich mir, okay, aber das könnte doch jetzt langsam. Und dann fällt es mir wieder schwerer. Aber das ist so ein To-Do, das mir auch nach der Diagnose so geblieben ist, viele Dinge auch einfach zu akzeptieren an mir und nicht so viel zu optimieren zu wollen oder so zu verändern zu wollen. Das fällt mir leichter, wenn ich diese Erklärung habe, nicht so stark gegen mich anzukämpfen.
Und wie bist du zu der Diagnose dann gekommen? Weil ich meine, von dem Gedanken, ich müsste ein bisschen erwachsener sein, ich habe da vielleicht eine Diagnose, da muss irgendwas noch passiert sein.
Also eigentlich dachte ich mir, ich hole mir jetzt so Erziehungstipps. Ich hatte immer wieder eine Situation mit meinen Kindern, besonders mit einem Kind, immer wieder eine herausfordernde Situation emotional, also wo ich mich eben nicht so erwachsen fühlte in meinem Benehmen. Aber irgendwie dachte ich, auch mein Kind verhält sich wie ein Kind. Ja, also ich dachte, ich mache da was falsch in der Erziehung. So, das war... Das hat mich dann, dachte mir, okay, dann suche mir einen Therapieplatz und versuche da irgendwie, vielleicht liegt es ja doch ein bisschen irgendwie an meiner Vergangenheit, aber ich habe nicht wirklich verstanden, wieso mein Kind sich so verhält, wie ich mich früher verhalten habe, weil in meinen Augen hatte ich dafür eine Erklärung für mein Verhalten. Es lag an den Umständen, dachte ich. Ich bin mit 6 Jahren in ein anderes Land gezogen, die Sprache nicht beherrscht, etc. Chaos zu Hause. Ich dachte mir, aber du wächst doch hier auf, wohlbehütet, mit Mama, Papa und allem Möglichen. Was ist los? Und vor allem, ja, also ich wollte Tipps mit meinem Kind und habe dann während der Therapie gemerkt, ja, mein Kind ist eigentlich vielleicht ein bisschen wilderes, wenn ich jetzt das so irgendwie bewerten müsste. Aber es ist eigentlich ein ganz normales Kind, so altersentsprechend. Aber bei mir könnte man ein paar Sachen sich nochmal anschauen. Und da hatte ich tatsächlich auch das erste Mal schon gefragt bei der Therapeutin, ob sie sich damit auskennen, mit ADHS bei Erwachsenen und dass ich mich da in vielen Punkten wiedererkenne. Diese Rastlosigkeit, egal wo ich bin, bin ich mit den Gedanken oft woanders oder du erzählst mir was und dann fällt ein Stichwort und ich bin schon irgendwo in einer ganz anderen Geschichte drin und muss dann wieder zurückkommen. Also ich fühlte mich sehr zerstreut und sehr hibbelig. Ich konnte nicht dieses mich hinsetzen oder wenn, dann klebte ich da fest und dann kam ich da nicht mehr hoch. Und diese Sachen habe ich dann so ihr beschrieben. Aber sie hatte mir gesagt, sie kennt sich damit nicht aus und das würde sie bei mir auch wirklich nicht vermuten, weil abgeschlossenes Studium und... ja, auch beruflich komme ich ja zurecht. Ich habe einen Beruf, ich bin zuverlässig und ich schaffe es, die Familie am Leben zu erhalten. Und das kann eigentlich nicht sein. Also sie sieht da kein ADHS. Aber wie gesagt, sie kannte sich nicht aus. Und ich habe damals auch nicht gewusst, dass diese Ergebnisse, die wir so sehen, wie abgeschlossenes Studium oder so, ja, eigentlich zu wenig sind. Wir müssen auf den Weg blicken. Oder wie viel Kraft und wie viel Energie kostet es, mich das zu erreichen? Das ist viel wichtiger, als nur auf dieses Endergebnis dann zu gucken. Also wie war mein Weg dorthin und wie viel Kapazitäten hat das von mir gefressen, da hinzukommen? Und uns nicht immer so nur auf diese sichtbaren, nach außen sichtbaren Erfolge, in Anführungszeichen, zu fokussieren. Aber ich habe es dann erstmal, weil sie mir gesagt hat, das kann nicht sein, habe ich das dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Und dann habe ich mein viertes Kind bekommen und dann wurde zum Glück, muss ich sagen, das auch immer mehr Thema in den Medien, also auf Social Media, also wie sich ADHS besonders bei Frauen zeigt. Und durch diese vermehrte Aufklärung habe ich mir gedacht, okay, aber es passt so viel. Ich lasse es mal von jemandem, der sich damit auskennt, überprüfen. Und so bin ich wieder dann dazu gekommen. Aber natürlich, das klingt jetzt auch so total... easy und One-Way-mäßig, aber es war erstmal super schwer, einen Platz überhaupt zu bekommen für eine Testung. Dann hatte ich bis zum allerletzten Tag wirklich große Zweifel. Und selbst jetzt habe ich manchmal noch Momente, wo ich mir denke, ist es wirklich so? Oder wollte ich das so sehr? dann kommen schon ein paar Beweise im Alltag, die wir dann nochmal zeigen, dass es doch durchaus passt. Aber ich finde, ich war sehr überrascht, wie unsicher man ist auf diesem Weg. Weil es klingt immer sehr, das klingt sehr zielstrebig und so, ja, dann habe ich mir gedacht, da ist was, dann habe ich mich testen lassen, super. Aber die ganzen Gedanken vorher und auch das Zweifeln vielleicht danach, selbst wenn man schon die Diagnose hat, nochmal zu zweifeln, das ist, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, weil das vielleicht dann manche abschreckt, weil sich denken, dass es bei ihnen nicht so klar ist. Weißt du? Und das möchte ich einfach nur sagen, es ist vollkommen normal, wenn auf diesem Weg dorthin und sogar nach der Diagnose du immer noch zweifelst, ob es passt oder nicht, ob es wirklich stimmt.
Ich habe ja ganz viele Freundinnen, die neurodivergent sind.
Ich auch.
Das ist total spannend. Und da habe ich auch viele begleitet auf diesem Weg dahin. Ne? Und ich habe keine ADHS-Diagnose, ich habe eine Angststörung. Und manchmal denke ich immer noch, ist das jetzt die Angststörung oder ist es normal oder ist es, also es ist immer was mit meiner Therapeutin auch nochmal besprechen muss. Ich glaube, sind solche Diagnosen, die man nicht greifen kann an dem Blutbild oder sowas, so, sind manchmal total schwierig.
Ja, und dann gibt es noch dieses Stigma, dass es irgendwie gerade ein Trend ist und wobei ich auch letztens da nochmal gelesen habe, dass eine medizinisch bestätigte Diagnose kann kein Trend sein. Das ist einfach echt. Ja, das kannst du dir nicht kaufen, so in dem Sinne. Also nochmal so zur Beruhigung für alle, die daran zweifeln, weil es leider eben nicht so ist, dass man dir ein Blutbild abnimmt und sagt, hier, dieser Wert. Oder man macht irgendeinen Test. Du wirst ins MRT geschickt und dann sieht man, auf deinem Gehirn sind diese vier Buchstaben. Das ist das Schwierige, glaube ich, auch, um damit klarzukommen. Und weil es eben so viele belächeln.
Ja, es wird einem ja vorgeworfen, dass man es einfach als Ausrede nutzt für eben so. Chaotisch sein, tollpatschig sein, vergesslich sein. Ja, es ist, liefert einem anscheinend die perfekte Ausrede.
Und das ist so gemein, denn
ja.
Menschen, die ADHS haben, das ist ja genau das, was ich schon die ganze Zeit irgendwie oder ihr Leben lang wahrscheinlich gehört haben, streng dich mehr an, du bist so faul oder du bist so verplant. Wie kann man denn schon wieder seine Handschuhe verlieren, weiß ich nicht. Du hast doch jetzt schon gerade erst den Schlüssel neu machen lassen. Also all diese Sätze, die einem dann vorgeworfen werden, dass man das als Ausrede nimmt, all das hat man eh schon die ganze Zeit gehört und das ist sowieso so eine Urangst. Auch, dass man sich das nur als Ausrede, dass man nur zu faul ist.
Dass man sich nur mehr anstrengen müsste, ja.
Das ist das, was viele, viele Frauen, vor allem die undiagnostiziert sind, also als Erwachsene, was sie in den Burnout auch mittreiben kann, weil sie immer mehr machen wollen, weil sie sich immer mehr anstrengen und genau dagegen ankämpfen wollen, gegen dieses, wenn du dich nur besser organisieren würdest.
So ein richtiger Optimierungswahn, diese Problematik anzugehen irgendwie.
Und das macht alles also schlimmer.
Ich muss schon sagen, als jemand, der nicht weiß, wie es ist, mich nervt es manchmal schon, wenn Leute dann immer zu spät kommen oder so. Aber mir hilft es ja, die Erklärung zu haben, dass sie das nicht anders können. Es nervt mich trotzdem manchmal noch.
Ja,
ist okay. Aber ich kann es jetzt halt auch einordnen und einsortieren, obwohl es für mich immer noch nicht zu verstehen ist, wie das nicht funktionieren kann, weil ich halt anders funktioniere. Also für mich ist das ja auch keine Anstrengung. Ich mache das einfach und es funktioniert halt einfach. Und dann denke ich mir, warum ist es denn für andere so schwierig? Und da finde ich schon gut, dass man da jetzt in letzter Zeit sehr viel mehr drüber gehört hat einfach. Mhm. Weil für jemanden, für den es kein Problem ist, ist es schwer nachzuvollziehen.
Und ganz ehrlich, selbst wenn du es nachvollziehen kannst, weil das bei dir auch so ist, selbst dann ist das oft schwer. Also wenn ich manche Verhaltensweisen sehe, die mich an mir schon nerven, und dann wiederholen es meine Kinder, gehen vorbei, fällt alles rum. Und ich mir, ach Gott, pass doch mal auf. Ja, und dann bin ich alleine zu Hause, gehe an derselben Stelle vorbei und haue dieselben Sachen um und denke mir, oh, gut, dass das niemand gesehen hat. Ich meine, ich wische es dann selber auf, immerhin. Ich beseitige dann auch das Chaos. Aber es ist super schwer, wenn man es gar nicht kennt und nicht nachvollziehen kann. Aber es ist selbst schwer, manchmal damit umzugehen, selbst wenn man es verstehen kann. Aber ich finde, die Erklärung hilft, auch für sich selbst, so für andere. Mhm. Dieses Verständnis für einen selbst, ich finde, das sind somit die besten Geschenke aus dieser Diagnose, einfach das zu verstehen. Gar nicht, dass ich mich jetzt darauf ausruhe, aber ich weiß, warum es so ist. Und dann kann ich auch viel besser damit arbeiten. Also wenn ich weiß, ich habe da Probleme mit der Pünktlichkeit, dann versuche ich mir irgendwie Hilfe zu holen. Also ich habe das Glück, dass mein Mann pünktlich ist und er mich dann fragt, wann musst du wo sein? Soll ich dir sagen, wann du los musst, um das zu schaffen?
Sehr gut.
Und wenn er da ist und mich da so rausschubst, dann klappt das auch viel besser. Müssen wir noch an dem Wording arbeiten, wenn er sagt, spätestens um 6 musst du gehen. Das ist für mich so 6 alles drüber. Ich verstehe dieses spätestens irgendwie nicht. Er muss es mir irgendwie anders formulieren. Also wenn er sagt, spätestens um 6 musst du gehen, das ist für mich so, mir bleibt nur dieses 6 hängen. 6 plus. Also muss
genau das Gegenteil.
Ja, genau das Gegenteil. Weiß auch nicht, warum diese Wörter nicht und spätestens, die übersetze ich irgendwie da manchmal anders. Aber das ist so, mit der Zeit, das dachte ich wirklich, da dachte ich sogar, dass ich irgendwie dumm bin. Also von der Kompetenz her, weil es mir so schwer fällt, manchmal Zeit einzuschätzen. 20 Minuten. Das ist für mich so. Also manchmal sind da 20 Minuten lang, manchmal kurz und manchmal schaue ich auf diese Uhr und sehe die Zahlen und als würde ich sie falsch lesen. Also dass ich sie wirklich, keine Ahnung, man kennt es vielleicht, wenn jemand sagt 15 Uhr und dann verwechselt man das mit 5 Uhr, weil es mal einfach diese, und so passiert es mir aber auch mit anderen Zahlen manchmal. Ich weiß es auch nicht bei jedem, aber diese Zeitblindheit nennt sich das ja auch. Das ist auch etwas, was mich extrem fordert. Aber wenn man das versteht, wenn man das weiß, dass es nicht an mir liegt, also ich muss mich nicht dumm fühlen, das hilft mir schon besser, mit mir umzugehen und dagegen Strategien zu finden.
Ich habe eine Freundin, die plant immer alles doppelt, also die Kinder, ja. Ne? Viele Kinder. Ja, dann machen wir dem noch mit das und das und dann klappt es nicht. Ich sage, es kann ja nicht klappen, wenn du zeitgleich Dinge planst. Ja. Ne? Aber genau, und das ist für mich so, aber passiert halt immer wieder.
Sich. Ich weiß auch, meine Schwester sagt oft so, das kannst du doch gar nicht schaffen. Was hast du heute vor? Und dann sage ich dann sie so, das kann doch gar nicht klappen. Doch. Ja, klar. Nein, es tatsächlich dann auch nicht. Manchmal klappt es, aber auch nicht schön. Also dann wirklich mit viel Stress und Gehetze und rumschreien und wenn ich mir auch denke, was ist jetzt wert? Aber auch da, wenn ich Sachen ausmache in der Zukunft, in einer Episode, in der es mir gut geht und ich mich energiegeladen fühle, dann neige ich auch total das zu überschätzen, was da möglich ist an dem Tag. Und dann lass es noch ein Tag sein, an dem ich überhaupt nicht dieselbe Energie habe, wie an dem Tag, wo ich das Ganze ausmache. Mhm. Dann ist es nur von Anfang an zum Scheitern verurteilt, ja.
Ja, das habe ich im Buch so schön gefunden und habe ich sehr lachen müssen, weil es mir ganz genauso geht. Da ging es nämlich auch um den Zusammenhang mit dem Zyklus. Mhm. Und wie du geschrieben hast, eine Teilnehmerin des ADHS-Gruppentrainings macht in der ersten Zyklushälfte euphorisch ganz viele Verabredungen aus und sagt auch bei allem zu, denn die aber in der Zukunft sind in der zweiten Zyklushälfte, hat sie so gar keinen Bock da drauf, muss wieder absagen oder sie bereut voll, dass sie zugesagt hat und überlegt, ob sie irgendwie canceln kann. Und ich habe so laut gelacht, weil ich gedacht habe, ganz genau, das geht mir auch.
Ganz genau so.
Ich bräuchte echt im Kalender einen Hinweis, du, da hast du aber PMS, da kannst du nicht mit Freundinnen was ausmachen.
Das wird dir vielleicht zu viel, wenn du da mit so vielen Menschen unterwegs bist. Vielleicht wirst du da nicht so Lust drauf haben. Aber ich habe das zum Beispiel auch, ich weiß noch, in meinem vierten Wochenbett, alle Kinder weg, bis auf das Baby und mein Mann und das Baby und ich, so zu dritt. Also sonst ja ganz anderes Leben. Und das war einfach dieser Vormittag, war so entspannt und so ruhig, dass ich einfach nicht überrissen habe, dass es daran liegt, dass wir jetzt hier einfach nur zu dritt sind. Dass ich ihm gesagt habe, weißt du was, heute Abend kannst du ruhig zum Training oder so. Das passt. Es ist ja, also mir geht's gut, ich fühle mich gut, ich kann mich jetzt gut erholen. Und dann kamen alle nach Hause, also die restlichen Mitbewohnerinnen, und dann hat mein Mann sich fertig gemacht. Und ich dachte mir, was machst du? Ja, ich gehe zum Training. aber kannst du doch nicht alleine lassen mit allem. Hä, aber hast du nicht heute Morgen? Ja, heute Morgen. Was weiß ich denn, was ich heute Morgen? Da war alles super. Da hatte ich meinen Kaffee, mein Essen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich... Also einer ruft mich von der Toilette, das Baby weint, nächste ärgert, streitet sich, die nächsten beiden. Auf gar keinen Fall kannst du mich so alleine lassen.
Mhm. Ja. Zieht er das nicht.
Ja, und zwei Tage später wieder. Und dann hat er mich schon so angeschaut. Ja? Bist du dir sicher? Ah, nee, frag mich nochmal. Hatte ich schon ein bisschen daraus gelernt. Ja, aber wie euphorisch man eben manchmal sich die Sachen vornimmt. Und das ist dann so schwer abzusagen, weil man ja, also fühlt sich schlecht, finde ich. Er hat ein schlechtes Gewissen.
Ja, total.
Oder?
Ich glaube, das schlechte Gewissen ist sowieso so ein echt großes Thema. Also für Mütter generell schon und dann... Wenn du noch neurodivergent bist, bringst du ja schon dieses riesige schlechte Gewissen-Paket mit, weil du ja nie genügst, irgendwie immer anders bist. Also das ist ja echt ein riesen gepackter Rucksack, den man da aufhat.
Das stimmt. Deswegen finde ich, dass es da die Mutterschaft nochmal besonders trifft. Am Anfang hat man mich gefragt, ja, wieso schreibst du das nicht für neurodivergente Eltern und wieso nur die Mütter? Und dann hatte ich da überlegt, ob es man es irgendwie allgemeiner formuliert. Da dachte ich mir, nein, ich finde, da ist so ein großer Unterschied mit diesem schlechten Gewissen, mit diesem Mythos des Mutterinstinktes oder dem gesellschaftlichen Druck, was also auch die Zeitverfügbarkeit von einer Mutter. Ja, also für den Mann oder der Vater ist ganz normal, dass er sich nach der Arbeit erholen muss, dass er eben zum seinem Sport geht oder das macht mit seiner Freizeit. Aber für eine Mutter ist doch bitte Freizeit und ihr Hobby, die Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Also allein diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen machen leid und die Sozialisierung aus der Kindheit, die machen das leider nicht vergleichbar, die Elternschaft. Und deswegen habe ich gesagt, es ist nicht dasselbe. Es ist, finde ich, eine andere Sozialisierung, ein anderer Druck, andere Erwartungen. Und wenn ich dann auch bei, du hast jetzt gerade angesprochen, in dieser Selbsthilfegruppe von den ADHS-Selbsthilfegruppe, da waren auch Väter mit dabei. Ja, und dann, das ist völlig okay, die klinken sich dann aus. Dann haben sie halt ein Wochenende, wenn es ihnen zu stressig war unter der Woche, dann gehen die halt nicht mit zu den Ausflügen. Dann machen die halt, machen die Pause. Oder sie achten viel mehr auf sich. Und dann schauen sie mich an und sagen, ich kann das doch auch so machen.
Von denen wird ja auch nicht erwartet, dass sie alle WhatsApp-Gruppen managen und alle Kindergarten- und Schul-Apps lesen und umsetzen und sich dann Erinnerungen setzen, wann das alles gemacht wird und so. Also das bin ja ich, also ne, wir sind ja alle manchmal mit unserem Terminkalender überfordert, ja, ob neurodivergent oder nicht. Ja, und da denke ich mir auch immer so, ja, okay, gut. Selbst wenn die in der Gruppe angemeldet sind, ich sag's, wie es ist. Mein Mann, der liest es halt dann manchmal nicht. Sorry, dass ich das jetzt... weil du liest es ja schon, ja? Ja, gut, cool.
Ah ja, genau. Das ist ja auch das Fatale, wenn man beide reinnimmt in die Gruppe. So, okay, wer ist jetzt... So wie wir beide E-Mails bekommen von der Klasse, von der Klassenlehrerin. Ja, ich glaube nicht, dass er mit den Blättern sammeln geht oder dass er daran denkt. Oder wenn, dann muss man das irgendwie aufteilen. So, pass auf, die Mails von dieser Klasse, die gehören dir.
Ja, genau, also ich glaube auch, das sind andere Ansprüche da. Ja. Und ich glaube, dass sich, also das wisst ihr besser, dass sich Neurodivergenz bei Frauen ja auch nochmal anders äußert, oder? Also da gibt es ja schon...
Ja, aber auch noch sehr zusammenhängend mit der Sozialisierung. Also wie wir in der Kindheit, was okay ist bei Mädchen oder was okay ist bei Jungs. Also ja, es gibt auch so, dass die Merkmale anders sind, dass man sagt, dass bei den, dass eher männlich geprägte Merkmale dieses Hyperaktive ist oder das Auffallende. Und bei den bei dem weiblichen ADHS, das eher so nach innen gekehrtes und verträumtes und unkonzentriertes ist, dass man abschweift, aber leise ist, also nicht trotzdem brav und angenehm ist für die Erwachsenenwelt. Ich würde sagen, dass ich schon eher männlich konnotierte ADHS-Merkmale habe. Also ich war eher schon hibbelig und risikofreudig und habe auch viele Sachen kaputt gemacht und so. Aber du wirst als Mädchen dann ganz anders, wird damit umgegangen. Weil der laute, wilde Jungen, Boys will be Boys, ja, so ist es halt. Aber wenn ein Mädchen sich so verhält, wird die schon sehr schnell gebremst und sehr schnell, meistens natürlich, wird ihr von der Gesellschaft gespiegelt. Das ist für dein biologisches Geschlecht, so wie wir das jetzt sehen, ist es nicht angesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass du hier so laut bist und kämpfst und so wilde Sachen machst. Oder diese Sportarten oder weiß ich nicht was. Mach doch mal lieber, bastel doch mal. Ja. Also jetzt ganz überspitzt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist einfach viel auch anerzogen und auch diese Zuständigkeit, Verantwortung für die Emotionen von anderen zu übernehmen, schon sehr früh und sich drüber nachdenken, wie geht's denn der Oma, wenn du das und das sagst, wenn du dich so verhältst. Ein frecher Junge, der einfach sagt, nö, kein Bock jetzt die Oma zu besuchen oder sowas, wird ganz anders meistens wird damit umgegangen, als wenn das ein Mädchen sagt, wie kannst du sowas sagen? Also es ist ein bisschen beides, Umwelt und wie sich's zeigt. Aber wir haben natürlich schon meistens früher gelernt, uns Strategien oder zu maskieren. So, das ist ja das Hauptproblem, weshalb es so viel spät diagnostizierte Frauen gibt und extrem viele, die es erst in der Mutterschaft merken.
Weil dann die Umstände das...
Die Maske fallen lassen oder weil es dann nicht mehr klappt und du hast auch nicht mehr diesen Raum für die Regeneration, mit der du dieses Maskieren irgendwie dann ausgleichst oder kompensierst.
Und was macht man dann? Also wir haben jetzt viel über das Problem geredet, was, glaube ich, total wichtig ist, aber du hast jetzt schon von der Selbsthilfegruppe geredet, aber was würdest du Frauen, Müttern raten, die merken, die es jetzt diagnostiziert bekommen oder auch schon haben und einfach überfordert sind mit der Situation?
Der Austausch mit anderen ist super. Das unterschätze ich immer wieder, weil man liest es immer so, verbindet euch, sprecht miteinander. Aber es ist echt sehr bestärkend, wenn man weiß, du bist nicht allein damit, was du empfindest und wie du dich fühlst, was du denkst, was dir passiert, ist bei anderen genauso. Das ist so eine Entlastung. Also wenn es, und es gibt mittlerweile, habe ich gesehen, wirklich auch viel mehr, als ich das Buch geschrieben habe, gab es das noch nicht so viel. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch sehr viele Selbsthilfegruppen speziell für Mütter mit ADHS, auch im deutschsprachigen Raum. Viele Angebote bei Social Media. Also viel, viel mehr als vor einem Jahr noch. Das ist eine super Entwicklung, finde ich, dass man sich so Online-Gruppen findet, wo man sich verbinden kann, wo man sich austauscht und vielleicht sich Tipps geben kann. Das mit den Tipps ist immer so eine Sache. Es ist ja sehr individuell. Auch deine ADHS, deine Challenges, deine Herausforderungen. Klar haben wir Gemeinsamkeiten, aber so wirklich dir zu sagen, so machst du jetzt deinen Tag, deinen Wochentag und so strukturierst du dein Wochenende, würde bei mir auch gar nicht passen. Würde mir sofort auch schon so eine Abwehrhaltung, so, ich will gar nicht in so eine Schublade, ich möchte das flexibel halten. Aber was ich dann empfehlen kann, dich zu beobachten und dich kennenzulernen. Das klingt auch super banal, aber wenn du mal drauf achtest, wie zeigt sich das kurz bevor du in die Luft gehst? Ja, was merkst du da für körperliche Signale vielleicht? Weil oft, oder mir ging es so, ich dachte mir, boah, jetzt bin ich voll aus der Haut gefahren, voll explodiert. Die Sache an sich war eine Kleinigkeit. Das kann es ja nicht daran gelegen haben. Es muss irgendwie schon viel früher begonnen haben, wo ich nicht darauf geachtet habe, Warnsignale gegeben haben, wo ich hätte eingreifen können, bevor es zu diesem Ausbruch kommt. Und da sich beobachten, und das ist auch bei jedem anders. Ich merke zum Beispiel, wenn ich schon Stress habe, dass teilweise sich Stoffe unangenehmer anfühlen, dass es mich kratzt, dass es eng ist oder dass die Wolle mich plötzlich mir unangenehm ist. Dann weiß ich schon, aha, okay, es fängt an, dass ich gestresst bin. So, jetzt gut aufpassen, wie ich jetzt die nächsten Minuten, Stunden verbringe. Was steht jetzt noch an? Was kann ich für mich tun? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Meine Bedürfnisse alle durchgehen, weil ich das auch gerne vergesse oder hinten ranschiebe, weil es ja so, also Toilette gehen, das passt mir nie. Also da jetzt hinzugehen und hinzusetzen, Hände waschen, langweilig ist es auch. Und wenn ich es nicht müsste, würde ich es komplett auslassen. Aber mich daran zu erinnern, dass das auch etwas ist, was eine Anspannung in mir schon bereits erhöht. Und ich bin super hangry. Aber ich merke oft erst, dass ich hungrig bin, wenn mir schon übel ist. Und einfach dran denken, okay, jetzt wirst du das kleinste Kind von der Kita abholen. Das kann ja durchaus herausfordernd sein, weil die selber was zu verarbeiten haben, vielleicht nicht super drauf sind oder erst bei dir die ganzen Emotionen rauslassen oder da noch stundenlang rutschen wollen, den Weihnachtsbaum anschauen wollen, was weiß ich. Also auf jeden Fall potenziell herausfordernde Situation, weiß ich ja jetzt, habe ich gegessen. Ich schaue jetzt, dass ich vorher, dass wenigstens meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, dass ich viel besser damit klarkommen kann, weil je schlechter es mir geht, umso dünnhäutiger bin ich, umso gestresster, angespannter. Und da habe ich sehr viel über mich gelernt, was brauche ich, um einigermaßen in Balance zu sein. Das ist ja immer was anderes und das ist ja auch nicht kein Dauerzustand, das ist ja immer ein Nachjustieren. So, du stehst auf, dann ist vielleicht Anspannung, dann sind alle aus dem Haus, dann ist die Anspannung weg, dann geht es ja wieder besser und so. Auch das so ein bisschen zu beobachten, was war heute los. Ich finde diese Übergänge auch echt schwer, so in der Arbeit, also erwerbstätig zu sein und dann kommt die Care-Arbeit und dieser Übergang, wenn die dann plötzlich alle reinkommen, fällt mir manchmal passt das mir überhaupt nicht. Manchmal bin ich noch mitten in Gedanken und würde noch so gerne noch so ein bisschen in meiner Arbeit dranbleiben, bin noch gar nicht ready für da wirklich komplett abzuschließen und jetzt diese zweite Schicht anzugehen und dann zu gucken, was hilft mir dabei bei diesem Übergang in diese zweite Schicht? Ist es, dass ich die Kinder erstmal mit irgendwas ruhig stelle, dass wir uns da so langsam annähern, dass wir nicht so von 0 auf 100 kommen? Das ist auch tagesformabhängig, aber da den Mut zu haben, es sich leicht zu machen.
Und das finde ich ein sehr schönes Motto, so den Mut zu haben, sich es leicht zu machen. Weil es muss nicht immer alles auf Biegen und Brechen so schwer sein und sich so schwer anfühlen und nach Schema F ablaufen und nur dann wird es wirklich gut.
Und ja, und wir können wirklich, also wenn wir mal bedenken, wie oft wir einige Sachen machen werden, weil ich hatte beim ersten Kind oft Angst, ich mache jetzt was für immer kaputt. Ja? Wenn ich das jetzt so mache, dann wird es für immer so sein. Und wenn ich diese schlechte Gewohnheit hier reinbringe, dann wird es mit 18 noch so ablaufen. Mhm. Und davon kann ich mich sehr gut jetzt befreien mit 4 Kindern, weil ich sehe, die sind alle 4 komplett unterschiedlich und es verändert sich noch so viel in der ganzen Zeit. Ich kann nicht so schnell irgendeine schlechte Gewohnheit reinbringen oder wenn, die geht auch dann wieder raus und so weiter. Und da überlege ich mir auch wirklich, wo investiere ich jetzt die Energie, um da jetzt was zu machen und dagegen zu gehen und wo nicht. Also könnt ihr euch ein Bild zeigen, gestern ging mein kleinstes Kind in Sandalen raus. Ich hatte die Winterstiefel dabei. Mein Learning ist, die Sommersachen wirklich gut zu verstauen. Wenn ich keine Lust in der Früh habe, dass, wenn es geschneit hat, dass Sandalen rausgezogen werden. Aber ich dachte mir, okay, wir fahren mit dem Auto, ich habe die Stiefel dabei. Den Kampf, den gebe ich mir jetzt nicht. Das brauche ich jetzt überhaupt nicht, da dagegen zu gehen. Sie war auch so stolz, hat sich selber angezogen, diese Sandalen. Das geht viel, viel leichter als irgendwie die anderen Schuhe. Und dann dachte mir, okay, was soll's. Den Kampf kämpfe ich nicht. So, das weiß ich, beim ersten Kind wäre ich da wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Hätte mich auch vielleicht mehr gestört, was man eventuell von mir denken könnte. Ah, die hat 4 Kinder, wenn... Das ist schon der Ruf ruiniert. Also,
oh Gott, ist schon egal. Ich kann den Game Changer empfehlen. Morgens, es gibt bei uns jetzt Nikolausmützen seit gestern. Und jetzt ist die Mützendiskussion hinfällig, weil die es so cool finden, mit Nikolausmützen also rauszugehen.
Ja, das verstehe ich. Und wie machst du es im Sommer mit dem Sommerhut?
Musst du ja, da dürfen die meinetwegen auch aufsetzen.
Ja, dürfen die auch. Ja, also dieses. Jetzt diese Adventszeit hat auch nochmal ihre besondere Herausforderung. So schön, so aufregend, aber auch so viele Emotionen, ja, und so viel zu regulieren. Das ist ja auch so eine Challenge für mich und für vor allem mit der Neurodivergenz. Mir, die es so schwerfällt, mich zu regulieren oder wie oft ich mich regulieren, also dieses erstmal lernen musste, mich zu regulieren, was mich reguliert, vor allem in den neuen Setting als Mutter. Viele Dinge gehen da plötzlich nicht mehr, die dich vorher reguliert haben oder wären jetzt auch nicht so cool. Mhm. Und dann gleichzeitig andere zu regulieren, zu koregulieren oder für die ein entspanntes Nervensystem zu haben, Wenn du es gerade so gar nicht fühlst. Das finde ich auch, ist so, das ist sehr schwer. Und auch, oder auch zu akzeptieren, dass du es jetzt vielleicht gar nicht regulieren kannst, sondern jetzt einfach gehst damit durch diese Gefühle. Das war so ein Learning. Ich wollte das immer früher weghaben. So jetzt, das Kind ist wütend, das Kind ist traurig, ist schnell wieder auf die Good Vibes-Seite bringen. So, das wird mir viel leichter, das jetzt zu akzeptieren. Aber ich muss auch sagen, natürlich, wenn die das macht mit den vier Kindern und ihr Kind einfach mal weint, hat man auch weniger, wird man weniger einem unterstellt, dass man es irgendwie nicht drauf hat, weil sie hat ja Erfahrung. Also ist natürlich leichter für mich jetzt zu sagen, ah ja, es weint. Und beim ersten Kind, wenn es weint und die Leute schauen dich an, dann bist du vielleicht nervöser, weil du dieses Standing noch nicht hast und denkst, du müsstest das jetzt sofort in den Griff bekommen. Nicht alle, bestimmt gibt es. Es gibt auch sehr, sehr, sehr selbstbewusste Mamas beim ersten Kind. Aber es ist natürlich für mich jetzt leichter zu reden, auch eben so Sachen mit den Sandalen und so zu machen, weil die Leute wissen, okay, ich habe auch schon ein paar groß bekommen, ich schaffe das schon, die irgendwie am Leben zu halten. So. Darf man auch nicht vergessen, weil es ist so ein Privileg dann, das man schon hat.
Finde ich gut. Ich kann jetzt, um diese Gelassenheit zu erhalten, jetzt nicht noch drei Kinder kriegen, aber
Das war jetzt auch nicht das war nicht die
aber denkst
Empfehlung.
du mir nach?
Also kurz verlockend, klang verlockend kurz. Ne? Ja, sowohl als auch. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, das, vielleicht werde ich auch ein bisschen angeschaut. Schafft ihr das noch, die Nägel zu machen von den allen oder sind die jetzt komplett? Würde natürlich niemals mein Mann, also das würde niemand sich auch über meinen Mann denken. Ah, der hat vier Kinder, der schafft jetzt nicht mehr denen, die Mützen anzuziehen oder die richtigen Schuhe oder sowas. Der muss sich da keine Sorgen machen, dass er irgendwie gejudged wird.
Ja, das ist wahr und sehr unfair und immer wieder eine Doppelmoral.
Ja, aber auch das, wenn man das weiß, finde ich, ist es schon ein bisschen, kann man besser damit umgehen, oder? Also wenn du weißt, okay, wieso fühlt sich es bei mir so strange an? Früher dachte ich mir, da hat mir auch mein Kind gesagt, oh, der Papa ist immer so entspannt und so chillig und die Mamas, die machen immer so viel Stress. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, dachte mir, oh, ich will auch die Entspannte, die Chillige sein. Und wenn man dann drüber nachdenkt, okay, aber der ist entspannt, weil der halt viel weniger im Fokus ist und viel für viel weniger Sachen geschämt wird oder man ihm daraus einen Vorwurf macht. Natürlich kann der da entspannt sein, ob du jetzt so herumläufst oder so, das ist ja egal. Es würde dann aber auf mich zurückfallen.
Ganz genau.
Selbst wenn ihr beide unterwegs seid, fällt es auf mich zurück, wie
Aber
du
man hätte sich ja
unterwegs
kümmern
bist.
können zu
So,
Hause.
ausgelassen.
Genau.
So.
Also.
Oder bei uns
Total,
mein Mann hat das jetzt. Bei uns spielen alle Fußball, Mädchen, Jungs. Außer das jüngste Kind sind alle am Wochenende und unter der Woche immer wieder auf dem Fußballfeld. Und ich habe gesagt, so, das ist mir viel zu anstrengend, diese ganze Fahrerei. Und dann machen die noch Turniere sonntags um 7 Uhr, Treffpunkt. Auf gar keinen Fall, da bin ich raus. Das soll er übernehmen, wenn er möchte, dass sie das machen. Und das hat er auch übernommen. Und er hat sogar bei einem Kind, macht er sogar ehrenamtlich mit, Trainer und so. Das heißt, er investiert da echt viel Zeit. Und ich habe neulich mein Kind abgeholt von einem Mitspieler und hat mich die Mutter gesehen und gesagt, ah, ich wusste gar nicht, dass es auch eine Mama gibt. What? Ja, ich sehe immer nur den Mann. Und ich so, ja, aber ich habe ja noch die anderen Kinder. Ja, aber er hat oft auch alle dabei.
Also, was soll das denn?
Ja, also ich kann ja gar nicht, weil er hat sogar das Baby oft dabei beim Training und so. Ja,
Nein.
stimmt. Ja, aber es gibt mich. Aber wie man drauf kommt, so, der muss alleinerziehend sein.
Oh mein Gott, die haben bestimmt voll Mitleid gehabt
Ja,
der
der
arme Mann,
Arme.
der Papa mit den vier Kindern und das Baby sogar dabei. Mein Gott.
Er hat das Baby beim Training mit dabei im Sommer.
Ja, also das Vater des Jahres, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall
Automatisch.
ist er das. Und ich war wahrscheinlich über alle Berge und dann sehr erstaunt, dass es mich gibt, dass da eine Person steht. Ja.
Aber also ich muss auch sagen, ich finde ja tatsächlich bei der ganzen Thematik rund um Neurodivergenz und Mutterschaft, für mich war das Hilfreichste gar nicht, obwohl in ganz vielen Büchern und auch auf Social Media gibt es Tipps und da habe ich mir das ein oder andere Mal schon mitnehmen können oder so, aber das absolut Hilfreichste ist das Wissen, die Aufklärung darum, wie es dann manchmal funktioniert. Also was das mir einfach innerlich an Selbstbeschämung genommen hat, so, oder? Da dieses mich selber fertig machen dafür, dass man eben nicht richtig funktioniert, oder zu wissen, dass es anderen auch so geht und dass man halt dafür aber in anderen Sachen wieder mega gut ist, also komplexe, kreative Problemlösung, oder? Da kommt ja manchmal, da feuert das Hirn ja dann im Sekundenbruchteil Sachen ab, wo du dir denkst, da kommt ein Team aus 20 Leuten nach tagelanger Beratung nicht drauf. Und dein Hirn hat es gerade produziert. Dafür weiß es nicht, wo der Autoschlüssel liegt oder warum das, wie die Jana Heinecke geschrieben hat, warum die Gabeln draußen in der Garderobe liegen. Das weiß man nicht.
Das weiß man nicht.
Nein.
Aber ja, genau das ist es, dass du, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, das hat auch natürlich super viele Vorteile. Also ich finde auch, diese, was bei vielen so gemein ist, so ein krasser Gerechtigkeitssinn.
Ja.
Dass sie das oft so, dass sie, also viele neurodivergente Menschen, das sind sehr wichtig ist, dass es gerecht zugeht und damit sie sich oft auch echt gut in Kinder hineinversetzen können oder so, dass sie weil sie sich selber noch wie Kinder oft fühlen, also dass sie das sehr gut nachvollziehen können, das fühlt sich jetzt ungerecht an, das ist aber gemein. Mir kommt es wirklich vor, als wäre es gar nicht so lange her, dass ich als Kind irgendwelche Strafen bekommen habe oder so. Ich kann mich da sehr gut in meine Kinder hineinversetzen, was nicht heißt, dass ich immer mich dementsprechend auch verhalte, aber wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, dann danach kann ich das gut nachempfinden und mit ihnen dann auch mich entschuldigen und es dann nochmal besprechen. Ja, ich weiß, das war gemein, was ich gesagt habe, oder? Man haut ja auch manchmal so Floskeln raus, die man selber schon nicht mochte und die dann einfach so in einer sowieso schon stressigen Situation dann einem so rauskommen. Aber ich kann dann hingehen und mich dafür entschuldigen und das zurücknehmen und erklären, wie es dazu gekommen ist, dass es so war. Und was du sagst, Kreativität. Also ich glaube, davon können meine Kinder echt schon auch irgendwie, also ziehen sie ihre Vorteile draus, wie abenteuerlustig und kreativ oder auch risikofreudig die Mama ist. Also es ist definitiv, hat es auch viele, viele Vorteile. Es sind halt leider meistens die Dinge, die nach außen hin jetzt nicht so von Erwachsenen groß gefeiert werden. Ja, so, wenn du so künstlerisch bist oder so, so flexibel. Mhm. So, dann geht's jetzt heute nicht gut, dann machen wir jetzt das. Ah, Mist, jetzt haben wir den Bus verpasst. Wir finden eine kreative Lösung in 2 Sekunden, wie wir da doch hinkommen zu dieser Aufführung. Kostüm vergessen, zack, wir basteln die jetzt irgendwas so MacGyver-Fähigkeiten mäßig, für die, die MacGyver noch kennen. Also das finde ich, ist auch eine große Gabe.
Ja, das ist, glaube ich, das, warum ich auch von so vielen neurodivergenten Menschen umgeben bin in der Kreativbranche, tummeln die sich halt alle.
Stimmt, das
genau,
sind sehr
wegen
viele.
Wegen dieser Fähigkeiten und Besonderheiten, die da einfach weiterhelfen. Also so erkläre ich mir das.
Ja, aber das, ich sehe das genauso. Wer kann dir in einer Stunde 20 verschiedene Stories erzählen? Also das ist doch so spannend, mit solchen Leuten sich zu treffen und sich mit denen zu unterhalten. Und die reden auch noch oft schnell und nicht so, dass du schon aggro wirst, weil du denkst, come on, komm zum Punkt. Also ein Entertainer oft.
Ja. Nein, also der positive Blick soll jetzt nicht heißen, dass es nicht total viele Störungsanteile gibt, die auch wirklich sehr belastend sind. Also bitte, wenn uns jemand zuhört, nicht meinen, dass man es irgendwie das glorifizieren wollen.
Das ist keine Superkraft,
ja. Genau, also das habe ich nämlich auch schon öfter mal gehört, so hört auf, ADHS eine Supergabe zu nennen, weil da gibt es auch Anteile dran, die sind wirklich massiv belastend. Also das soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Im Gegenteil, kann vielleicht für manche Menschen auch eine Gleichzeitigkeit geben. Es gibt Anteile dieser Störung, die herausfordernd sind oder die wirklich auch bei manchen so stark ausgeprägt sind, dass sie die Lebensfunktionalität massiv beeinträchtigen und die Alltagsgestaltung und. Und gleichzeitig berichten manche Menschen mit Neurodivergenz davon, dass sie Aspekte erleben, die sie auch nicht vermissen möchten, wo sie sagen, also dass mein Hirn unter Druck so kreativ abliefern kann, so feuern kann, eben davon profitiere ich in meinem kreativen Job, davon profitiere ich bei Problemen etc. pp. Und dass das aber gleichzeitig nebeneinander existieren darf auch. Also dass es der Störung auch nichts nimmt, dass sie in manchen Bereichen auch einfach vielleicht was liefert, was jetzt andere nicht liefern können. So, das wäre mir absolut nur wichtig, dass man das...
Nein, das ist sehr gut, dass du das sagst. So eine Ambiguitätstoleranz, es ist oft eine Gleichzeitigkeit. Also es ist sehr schwer für viele, diese Gleichzeitigkeiten zu ertragen oder auch überhaupt zu akzeptieren und zu verstehen. Das ist ja auch schon mit Mutterschaft. Es kann wahnsinnig anstrengend sein und gleichzeitig das Schönste, was du erlebst. Also es ist oft gleichzeitig. Und was du beschreibst, war auch so eines der größten Herausforderungen für mich beim Schreiben im Buch. Weil natürlich, allein, dass ich das Buch schreibe oder schreiben kann, bin ich schon auf einem anderen Level wie jemand, dem das mit der Neurodivergenz nicht gelingt. Das Projekt durchzuziehen oder das zu schreiben oder sowas. Das ist so, wenn man es irgendwie labeln sollte, irgendwie hochfunktional oder keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesem Hierarchisierung von den Ausprägungen, aber das hatte ich, also zumindest hatte ich es mir vorgenommen, ich hoffe, das ist so rübergekommen, dass ich immer bei allem, was ich da geschrieben habe, in jeder Zeile mitgedacht habe und das oft genug erwähnt habe, dass es Menschen gibt, die das aber nicht können. Und das ist auch okay. Das ist nicht, es geht hier nicht um Funktionieren oder um das irgendwie, dass es bei jedem das hilft. Deswegen ist es auch mit den Tipps so schwer. Wenn es für manche Menschen schon erschöpfend ist, nach einem Tag im Büro und sie danach schon das Duschen fällt schon, kann ich nicht schreiben, eine Dusche ist wie dein Wellness, mach das, dann geht es dir wieder besser. Das ist einfach nicht so möglich, dass wir universelle Tipps geben, weil die Lebensumstände und auch die Kapazitäten und die Ressourcen von den Menschen so individuell sind immer. Und was die eine Person stresst, kann für die andere total super sein, dass es dann ihr Kraft gibt oder gibt ihr Kraft und der anderen Person ist genau andersrum. Das würde und total das ist das, fertig machen.
Was wir, glaube ich, hier im Podcast auch dadurch, dass wir viele Gespräche führen, einfach einfach aufzeigen wollen. Dass wir zeigen wollen, was es für verschiedene Modelle gibt und Ideen und Lösungen und Probleme und alles außenrum, weil jeder sich was raussuchen kann. Ne? Also auch, was mir in meiner Angst hilft, hilft nicht jedem mit einer Angststörung. Ja. Wie ich das organisiere, was ich mache, das ist einfach sehr individuell. Aber wie du sagst, wenn man in den Austausch geht und sich dann wenn man sich nur in einigen Stellen des Buches wiedererkennt, das denke ich auch bei unseren Büchern, dann ist es da, wo man dann anknüpfen kann.
Ja. Und auch einfach zu wissen, dass es eben so ist, dass die Dinge, die dir jemand sagt, dass sie ihm helfen, nicht auch dir helfen müssen, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass du da deine eigenen individuellen Lösungen dir zusammenstellst. Und auch die müssen nicht für immer, sondern es kann sein, dass sie nach einem Monat sich schon, du was anderes brauchst. Also dass wir uns da verabschieden von diese 10 Dinge musst du tun, damit du klarkommst mit deiner Neurodivergenz. Das gibt's nicht.
Ja, für alle, die uns jetzt zuhören, eigentlich würde Michelle jetzt eine Abmoderation machen, die sie viel besser kann als ich, weil sie die besseren Stellen findet. Aber Michelle hat es gerade rausgeschmissen. Wir haben heute einen sehr spannenden Aufnahmetag mit nicht funktionierendem Internet. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Natalia. Das war ja auch Michelles Thema mit. Also ihr beide wisst, worüber ihr sprecht. Vielen Dank, dass du für das Thema trommelst, dass du aufmerksam machst, dass du dich dem widersetzt, dass es angeblich ein Trend ist, weil das lese ich nämlich auch immer wieder und das macht mich ganz wahnsinnig, wenn so Diagnosen als Trend gelabelt werden, weil das alles ja so wieder unter Teppich kehren will oder ja nivellieren will. Genau, vielen Dank, dass du uns heute hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen.
Ich danke euch für die Einladung und für eure Zeit und dass ihr dem Ganzen eine Bühne gibt.
Genau, dein Buch heißt Chaos, Kinder und Konfetti und unsere Steady-Unterstützerinnen können das wie immer gewinnen, wenn sie uns eine Mail schreiben. Ihr seht es dann auch in unserer Mail, die kommt. Darf man dir noch irgendwo folgen? Was möchtest du noch loswerden?
Also man darf mich auf jeden Fall immer kontaktieren zu dem Thema oder auch, ich bin eigentlich noch nebenberuflich Doula, also das heißt, ich begleite Geburten. Und deswegen, mit meiner Schwester zusammen mache ich das. Und deswegen sind wir auf Instagram die Schwesterherzendoulas. Also, weil ich auch schon den Namen genannt habe, aber wir haben jetzt gar nicht den Kontext gegeben, woher das kommt. Das ist eben der dass ich noch nebenbei Doula bin. Und wirklich, also wenn jemand das Buch liest und hat irgendwie Fragen oder auch noch bevor er es liest, hat einfach nur Fragen dazu, ob es was für diejenige ist, es super gerne einfach bei Instagram anschreiben. Man kann mich mit den Themen nie nerven. Das sind einfach so Fokusthemen für mich.
Sehr gut. Ein weiterer Vorteil. Gut, dann danke, dass du da warst.
Ich danke und, euch und liebe Grüße.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.